Ja, wir befinden uns in der Predigtserie Du musst dein Ändern leben. Negative Haltungen überwinden vom Minus zum Plus. Mir gefällt dieses Wortspiel nicht so die Aufforderung, du musst dein Leben ändern, sondern den Satz so verändert, dass er das Ziel formuliert. Du musst dein Ändern leben. Wie Thierry bei uns in der Gemeinde war und das Predigtthema aussing, hat er gesagt, Katharina, ist da ein Fehler in dem Satz? Johnny ist ja aus Haiti, für die, die das nicht wissen, und er hat gedacht, der Satz wäre irgendwie falsch auf dem Flyer. So, er ist nicht falsch, er ist bewusst so gewählt, du musst dein Ändern leben. Heißt nichts anderes, als alleine sich vorzunehmen, sich verändern zu wollen, bringt uns keinen Schritt weiter, nützt uns überhaupt nichts. Was das Entscheidende ist, ist, dass wir anfangen, wenn wir in falschen Dingen leben, in falschen Haltungen sind, die Spur zu wechseln, so wie es unser Bild auch so schön zeigt, die alte Spur des Negativen zu verlassen und eine neue Spur einzuschlagen dessen, was Gott auch möchte, was wir an Haltung in unserem Leben hervorbringen. Seine Denkmuster annehmen, seine Wege gehen. Ich glaube, dass wir viel zu oft auch als Christen in Haltungen leben, mit denen wir uns relativ gut fühlen, obwohl wir wissen, dass sie eigentlich nicht richtig sind. Und ich glaube, Entschuldigung. Nee, es geht, danke. Genau, ich bin davon überzeugt, dass es darum geht, zu erkennen, wo diese negativen Haltungen sind. Der Heilige Geist ist ein Geist, der auch überführt von negativen Dingen und der uns hinbringen will zu Haltungen, die Gott ehren, die das Leben leichter und zufriedener machen und die einfach auch Segen in unserem Leben freisetzen. Es ist schön, Erfahrungen mit den übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes zu machen, mit seiner Kraft zu machen. Keine Frage. Aber was der Heilige Geist als Frucht und als Ziel in unserem Leben hervorbringen will, ist die Frucht des Geistes. Und die zeigt sich in Lebensveränderung und nicht in einmaligen Erfahrungen, sondern in etwas, was unser ganzes Leben durchdringt und beeinflusst. Und davon spricht Paulus sehr deutlich im Galaterbrief. Und ich möchte den Kontext gern dazu lesen. Galater 5, die Verse 16 bis 26. Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte, sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann wollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Also nicht nur die, die uns gefallen und wo es sowieso schon gut läuft, sondern alle. Ach so, ich stehe im Bild. Ich habe gerade gedacht, was sind denn das für Zeichen aus dem Publikum? Okay, ich mache das ein bisschen auf die Seite. Genau. Weil ich manchmal auch gern ein bisschen neben dem Pult stehe. Okay, ich wiederhole nochmal. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Womit wir mitten im Thema des heutigen Morgens wären, nämlich Neid und Missgunst. Haltungen des Neids und der Missgunst überwinden, um ein zufriedenes Leben zu führen, um ein verändertes Leben zu führen, was Gott ehrt und was auch unserem Leben wohltut. Ich habe gedacht, fangen wir mal von vorne an. Was ist denn die Definition von Neid? Neid ist eine tiefe und sehr emotionale Unzufriedenheit damit, was andere haben, was ich nicht habe und wovon ich denke, dass ich es haben sollte. Neid ist eine tiefe und sehr emotionale Unzufriedenheit damit, was andere haben, was ich nicht habe und wovon ich denke, dass ich es haben sollte. Neidgefühle entstehen, wenn wir uns mit anderen vergleichen und glauben, benachteiligt zu sein. Neid, Missgunst meint etwas, jemand anderem etwas nicht gönnen, und Eifersucht sind eigentlich so drei Wörter, die sehr zusammenhören. Da spielt ganz oft das eine auch ins andere mit rein. Und das Interessante an Neid ist ja im Gegensatz zu anderen Sünden, dass jeder weiß, dass Neid nichts Gutes ist. Und man deshalb versucht, wenn man merkt, dass man neidische Gedanken hat, sie schnell vor anderen zu verbergen und geheim zu halten. Neid ist auch die einzigste Sünde, mit der du dich nicht einen kurzen Moment lang besser fühlst wie ohne. Und ich habe das so gelesen und habe darüber nachgedacht, ob das stimmt. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Versteht ihr, was das meint? Es gibt Sünden, du machst etwas, das ist falsch und du fühlst gar nicht mal gleich, dass es so verkehrt ist. Du könntest dich sogar relativ gut mitfühlen. Du kannst dich eine Zeit lang befriedigt fühlen in dem, was du lebst. Die Frage ist, was macht es auf Dauer mit deinem Leben und wie wirkt sich diese Zerstörung auf Dauer aus? Aber bei Neid ist es so, dass es keinen Moment gibt, wo du dich besser fühlst. Keinen Moment, der dir irgendeine Befriedigung verschafft, weil es sich von Anfang an einfach nur beschissen anfühlt. Sehr interessant ist ja die Frage, wo der Neid eigentlich herkommt und wo wir ihn als erstes finden. Und ich bin in den Apokryphen auf eine interessante Stelle gestoßen, da heißt in Weisheit 2, Vers 24, aber durch des Teufels Neid ist der Tod in die Welt gekommen. Wie war? Der Teufel war ja einer der höchsten Engel im Himmel. Und was ist passiert? Er wurde neidisch auf Gott. Er hat gesehen und hat Neid entwickelt in seinem Herzen. Und auf einmal wollte er sein wie Gott selbst. Und das hat ihn letztendlich zu Fall gebracht. Und sein Hass und seine Zerstörungswut auf den Menschen liegt begründet in dem Schöpfungsauftrag Gottes an den Menschen, die Erde untertan zu machen, über die Erde zu herrschen. Und aus Neid hat er Adam und Eva verführt. Und somit ist die Sünde und damit einhergehend auch der Tod in die Welt gekommen. Gestern haben wir uns im Leitertraining über kleine und große Sünden unterhalten. Gibt's die denn? Sind alle Sünden gleich? Weil wir ja in unserer Wertung oft vornehmen, das eine ist nicht so schlimm und das andere ist deutlich schlimmer. Und Gott aber sagt, jede Sünde ist Zielverfehlung und das eine ist nicht richtiger wie das andere. Und dann hatten wir es über Geiz. Ist es denn so schlimm, wenn jetzt jemand geizig ist im Vergleich, wenn er etwas anderes tut, was viel schlimmer ist? Und wir sind am Schluss übereingekommen, dass auch solche Dinge wie Geiz, wie Neid, die wir oft so ein bisschen auf die Seite schieben, weil es ja nicht die Dinge sind, die man so schnell sieht, dass sie oft eine mindestens genauso zerstörerische Wirkung haben in unser Leben hinein, die oft nicht nur uns selbst, sondern viele andere Menschen auch noch mit betrifft. Neid ist also kein Kavaliersdelikt, sondern Neid hat eine unglaublich zerstörerische Kraft und Auswirkung. Und wir sollten nicht denken, auch weil wir ein bisschen neidisch sind, ist ja nicht so wild. Bei Geiz genau dasselbe. Ach, sind wir ein bisschen geizig, ist ja nicht so schlimm. Gott spricht in der Bibel mehr über Geiz und Geld als über Ehebruch und andere Sünden. Wir müssen einfach mal manche Dinge auch im Verhältnis sehen, gell? Wie Gott Dinge wertet. Also genau, Neid ist kein Kavaliersdelikt. In Jakobus 3, Vers 14 heißt es, wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigem Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge. Denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Klare Aussage, wo der Neid eigentlich herkommt. Der Neid kam durch den Teufel in die Welt und der Neid ist teuflischen Ursprungs. In einer anderen Stelle heißt es, wir sollen nichts zu tun haben mit dem giftigen Neid, weil es nichts mit der Weisheit zu tun hat. Und sind wir mal ganz ehrlich miteinander, wir alle kennen Gefühle von Neid. Wir alle kennen es, neidisch zu sein auf Menschen, die etwas haben, was wir gerne hätten. Wir alle kennen das, Leute nicht zu gönnen, was sie haben, weil wir es vielleicht selbst gerne hätten. Das muss ja nicht immer so sein, aber wir kennen diese Gefühle. Und es gibt ja überall und jederzeit Möglichkeit, neidisch zu sein. Wir können neidisch sein auf andere, weil wir merken, dass jemand beliebter ist als wir selbst. Weil jemand mehr geliebt wird als wir. Weil jemand erfolgreicher ist in dem, was er tut. Und machen wir uns nichts vor, ich kann auch neidisch sein auf jemanden, der im Dienst erfolgreicher ist wie ich. Wir können neidisch sein, weil jemand die besseren Freunde oder die bessere Familie hat in unseren Augen, weil er mehr besitzt, weil er mehr Geld hat, weil er einen besseren Job hat, weil er die glücklichere Beziehung führt. Wir können neidisch sein auf bestimmte Fähigkeiten und charakterliche Eigenschaften. Und es heißt ja nicht umsonst in den 10 Geboten, du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren, weder sein Haus, seine Frau, seine Sklaven, sein Rind, sein Esel oder sonst etwas, das deinem Nächsten gehört. Wenn wir die Tendenz hätten, nicht neidisch zu sein, hätte Gott es nicht in die 10 Gebote mit reinnehmen müssen. Aber da steht's, warum? Weil Gott unser Herz kennt und weil er weiß, dass wir ganz leicht neidisch werden auf Leute, die etwas haben, was wir gerne hätten. Ganz ehrlich, wir haben im letzten Jahr öfter mal Vergleiche hören müssen mit der Erlebgemeinde. Nicht, dass wir das schon selbst gemacht hätten für uns, dann wird es einem noch öfter aufs Brot geschmiert. Schau mal, die Erlebgemeinde hat jetzt ein Gebäude und das sind so viele Leute im Gottesdienst und die Erlebgemeinde hier und die Erlebgemeinde da. Ganz ehrlich, da musste ich manchmal auf mein Herz aufpassen. Könnt ihr das verstehen? Aufzupassen, nicht neidisch zu werden und zu denken, ja Gott, warum segnest du die denn? Warum haben die denn so viele Besucher? Warum denn wir nicht? Dann fängt man an, sich selbst zu hinterfragen. Dann fängt man an, unsicher zu werden. Das hat so eine negative Auswirkung auf unser Leben. Und ich habe entschieden, nein, ich möchte nicht neidisch sein. Auf keinen Menschen und auch auf keine andere Gemeinde, weil ich glaube, dass Neid und Vergleichen uns keinen Schritt weiterbringt. Und dass Gott mit jedem Leben und auch mit jeder Gemeinde einen speziellen Auftrag hat. Und wenn wir dem Auftrag nachspüren, den Gott uns geschenkt hat, dann sind wir genau richtig, wo wir sind. Und dann können andere 1000 Mitglieder haben und ich freue mich für sie. Und können ein super Gebäude haben und ich freue mich aufrichtig, dass sie dieses Gebäude haben. Und ich meine das ganz ehrlich so. Aber dazu war eine Entscheidung nötig in meinem Herzen, nicht neidisch zu sein. Nicht neidisch zu sein und nicht zu gucken, was haben andere und was haben wir vielleicht noch nicht. Ja, sondern zu ruhen in dem, Gott, du hast mich gemacht, wie ich bin, du hast uns gemacht, wie wir sind und das ist super so. Und wir haben Fähigkeiten, die hat kein anderer und andere haben Fähigkeiten, die haben wir nicht. Ja, und es ist einfach okay, das ist okay und wir dürfen uns freuen, gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Ganz egal, wie die Gemeinden heißen, ganz egal, wie die Pastoren heißen, wir bauen Gottes Reich und wir spüren dem nach, was Gott uns als Auftrag gegeben hat. Wir dürfen leben, wozu Gott uns berufen hat, ohne uns vergleichen zu müssen. Und dann kann ich mich aufrichtig anfangen, mitzufreuen bei dem, was Gott auch bei anderen tut. In Jakobus 4, Vers 1 heißt, ihr seid voller Neid und tödlichem Hass, doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Was heißt es, sich vergleichen und miteinander konkurrieren, neidisch zu sein, bringt nichts. Es bringt absolut gar nichts, außer Ärger, außer Verzweiflung, außer dumme Gedanken, destruktive Entwicklungen. Es bringt nichts. Das Interessante ist aber, dass wir ja nicht meinen, wir müssten so viel schlechter sein wie die Leute in der Bibel. Wenn wir durch die Bibel schauen, dann finden wir durch das ganze Alte und Neue Testament Leute, die genau damit ein Problem hatten, die neidisch waren aufeinander. Wir finden das bei Kain und Abel. Der eine Bruder ist neidisch, weil Gott das Opfer des einen annimmt und des anderen nicht. Bis hin zum Hass und zum Brudermord. Wir sehen es bei Lea und Rahel. Erst eifersüchtig auf die Liebe des Mannes, dann die andere Frau eifersüchtig auf die Kinder der anderen Frau, Neid und Missgunst. Josef und seine Brüder. Die Brüder waren eifersüchtig, weil der Vater Josef mehr geliebt hat. Der Hass wurde so groß, dass sie ihn in die Sklaverei verkauft haben. Wir sehen es bei Saul und David. Die waren ja am Anfang ganz gut. Das kam ja dann erst. Und es hat angefangen damit, dass das Volk angefangen hat zu singen, ja, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Und was ist passiert im Herzen von Saul? Er ist eifersüchtig geworden. Er hat gemerkt, David ist beliebter beim Volk. Die Leute preisen ihn höher mit dem, was er erreicht hat. Und dann kam Neid in sein Herz und das hat sich total destruktiv ausgewirkt. Aber wir können ins Neue Testament schauen. Wir lesen, dass die Hohepriester Jesus aus Neid überantwortet hatten. Sie haben gesehen, das, was Jesus tut und wo er spricht, das berührt die Leute, das bewegt, das verändert. Und sie waren neidisch, weil sie das in ihrem Dienst nicht erlebt haben. Und so wollten sie Jesus ausliefern. In Johannes 21 habe ich eine interessante Stelle gefunden, da heißt: Als Petrus diesen sah, also Johannes, spricht er zu Jesus: Herr, aber was ist mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Folge du mir nach. Dankeschön. Ich glaube, dass meine Stimme eher dem 2 Stunden im Regen stehen gestern auf der Beerdigung geschuldet ist. Aber ich probiere es mal. Vielen Dank, Kerstin. Genau. Jesus unterhielt sich also mit Petrus und er unterhält sich über die Dinge, die Petrus noch erleiden wird. Und kaum erblickt Petrus Johannes, will er wissen, was denn mit ihm sein wird. Muss er denn, wenn er denn schlechte Dinge erleben muss, muss der Johannes denn nicht auch schlechte Dinge erleben? Und es hatte ja einen Grund, warum Jesus in der Art und Weise reagiert, wie er reagiert. Und Jesus weist Petrus höflich, aber sehr deutlich darauf hin, dass er sich gefälligst um seine eigenen Angelegenheiten kümmern soll. Und dass er nicht neidisch blicken soll, was habe ich mit dem einen oder mit dem anderen vor, sondern er sagt, folge du mir nach. Und was mit dem anderen ist, geht dich gar nichts an. So, wir hatten das heute Morgen auch schon. Auf was richte ich meinen Blick? Wo schaue ich hin? Und wir sollten aufpassen, statt manchmal einfach mal bei uns zu bleiben, nicht gleich immer unseren Blick zum Nächsten zu richten. Was hat denn der? Und danach zu suchen, was hat denn der, was ich nicht habe? Das ist nicht gut. Neid hegen, eifersüchtig sein, missgünstig sein, die eigenen Lebensumstände gedanklich ständig vergleichen, macht uns unzufrieden und hemmt uns in jeder Bewegung nach vorne. Und in Sprüche 14, Vers 30 heißt, ein gelassenes Herz ist des Leibes Frucht, des Leibes Leben, aber Neid ist Eiter in den Gebeinen. Ich komme ja ursprünglich aus der Medizin, ich habe schon Eiter in den Gebeinen gesehen, das ist wirklich nicht toll. Und Leute können dadurch nicht laufen und sie können sich nicht weiter bewegen. Und ich fand es so interessant, so wenn Neid unsere Bewegung nach vorne hemmt, dann passt dieser Vers eigentlich so gut. Neid ist wie Eider in den Gebeinen. Er behindert uns im Laufen, er behindert uns im nach vorne kommen und weitergehen, im Hineinkommen in das, was Gott geplant hat. Negative Auswirkungen von Neid. Neid ist ein zerstörerisches Gefühl mit einer unberechenbaren Spaltkraft. Neid trennt Menschen voneinander und es zerstört Beziehungen. Es stört als erstes die Beziehung zu Gott. Warum? Weil Neid letztlich im Unglauben und Misstrauen gegenüber Gott wurzelt. Letztlich sagen wir, wenn wir neidisch sind auf einen anderen, Gott, du liebst den anderen mehr wie mich. Du gönnst ihm etwas, was du mir nicht gönnst. Und letztendlich sage ich dann, du enthältst mir etwas vor. Wisst ihr, ich habe gedacht, heute, wir haben so gesungen, du bist genug für mich, du bist genug für mich, du bist alles, was ich brauche. Ja, ja, das singen wir so schnell und vielleicht meinen wir es auch, aber wie viel schwerer ist das gelebt, wirklich zu sagen, Gott, du bist mir genug und wenn du mir weniger gibst wie dem anderen, dann will ich zur Ruhe kommen in dem, dass das gut ist und dass du mich versorgen wirst mit allem, was ich brauche. Leute, das sind echte Lebenslektionen. Wenn wir die anfangen zu begreifen und zu leben, macht es einen riesen Unterschied in unserem Leben. Es zerstört die Beziehung zu Gott, weil wir letztendlich Misstrauen und Unglauben Raum geben. Und Unglaube ist das Gegenteil von Glaube und Vertrauen. Es zerstört aber auch die Beziehung zu anderen, weil wenn wir uns vergleichen und das Gefühl von Neid ankommt in uns, werden wir automatisch anfangen, in Konkurrenz zu anderen zu treten. Wir werden versuchen, ihre Schwäche zu finden, damit wir uns nicht so schlecht fühlen mit dem, was wir meinen, nicht zu haben. Denkt mal drüber nach, ich bin mir sicher, euch fallen alle Beispiele ein. Man ist neidisch und auf einmal fängt man an zu suchen, was stimmt denn bei der Person nicht. Ja? Also was da in Gang kommt an destruktiven Denkweisen, das ist eigentlich unfassbar. Es zieht einen Rattenschwanz mit sich und ich habe so ein cooles Bild gefunden, vielleicht können wir das mal sehen. Genau, Missgunst Pforte und Neid mit der Warnung, dass es giftig ist. Und ich habe gedacht, genau, das ist, ihr könnt es jetzt wahrscheinlich nicht so gut lesen, da steht Nebenwirkungen, Übelkeit, Erbrechen, Hitzewallungen, Atemnot, Erstickungsgefahr und letztendlich der Tod. Ist aber was Wahres dran. Und ich würde sagen, bei Nebenwirkungen fragen wir unseren Arzt und die Bibel. Und da steht das Folgende, nämlich, dass sich die Nebenwirkungen von Neid sind, dass wenn wir uns mit anderen vergleichen, wir anfangen werden, andere abzuwerten. Dass wenn wir neidisch sind, wir anfangen, in Konkurrenz zu treten und wettzustreiten. Dass wir anfangen zu intrigieren. Ja? Den anderen zu beschimpfen, versuchen uns vielleicht selbst größer zu machen, als wir sind, anzugeben, zu prahlen. Auf der anderen Seite fangen wir uns an, mehr und mehr als Versager zu fühlen. Wir fühlen uns gekränkt und deprimiert, unzufrieden und unwohl. Bis hin, wir haben das in vielen biblischen Geschichten gesehen, dass der Neid sich in solch einen Hass steigern kann, dass er wirklich tödlich wird. Nebenwirkungen, die keiner braucht. Und deswegen legt Gott uns so sehr ans Herz, aufzupassen, unser Herz zu bewahren, davor neidisch zu werden. Ich habe gelesen, dass es wissenschaftlich bewiesen ist, dass Gefühle von Neid krank machen können. Und ich habe ein Sprichwort gelesen, da heißt, Neid ist sein eigener Folterknecht. Interessant, gell? Neid ist sein eigener Folterknecht. Wenn wir neidisch sind, brauchen wir gar nichts mehr von außen, dann quälen wir uns selbst so viel, dass es zu unserem eigenen Folterknecht wird. Finde ich sehr, sehr spannend. Aber was heißt es denn jetzt für uns ganz konkret, wenn wir merken, dass wir mit Neid zu kämpfen haben, wenn wir merken, dass wir neidisch auf andere sind und wir alle kennen diese Gefühle? Und ich wollte noch ein bisschen was sagen zum Umgang mit vorhandenem Neid. Ich glaube, das Erste, was wir tun sollten, ist uns eingestehen, dass wir neidisch sind. Einfach zu sagen, ja, es stimmt, ich bin neidisch. Ich bin in meinem Herzen neidisch, dass es da mehr Erfolg gibt, dass der mehr hat. Einfach das Gott ehrlich zu bekennen, das nicht zu unterdrücken und wegzuschieben, so zu machen, als ob es nicht da ist und dann treibt es im Verborgenen sein Unwesen, sondern eingestehen, ja, ich bin neidisch. Das zu analysieren, woher kommt es? Warum bin ich neidisch? Was ist die Ursache? Was sind die Defizite in meinem Leben? Und dann, wie alle anderen Sünden auch, Schuld muss bekannt werden, damit Gott sie vergeben kann. Wenn wir einfach machen und denken, irgendwie regelt sich das alles, dann passiert gar nichts. Wir müssen mit unserer Schuld zu Gott kommen, wir müssen sie bekennen, wir müssen sagen, Gott, ich, ja, das ist da, das ist in meinem Herzen und ich will das nicht und es tut mir leid. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich neidisch war. Und ich bitte dich, dass du meine Schuld vergibst. Und dann wird das passieren, was in 1. Johannes 1, Vers 27 steht, nämlich, dass Gott treu und gerecht ist und dass er die Schuld denen vergibt, die ihn darum bitten und dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir müssen bereit sein, die Spur zu wechseln, schlechtes und negatives Denken abzulegen und uns von Gott neu ausrichten zu lassen, auf die richtige Spur bringen zu lassen. Und vielleicht reicht es einmal nicht aus. Dann machen wir es ein zweites Mal und ein drittes Mal und ein viertes Mal. Und immer wenn wir merken, der Neid kommt wieder hoch, bringen wir es wieder ans Kreuz. Hatten wir ja auch heute in dem Eindruck von der Uta. Das Kreuz ist der Ort, wo unsere Schuld hingehört und das ist der Ort, wo sie vergeben wird. Und da ist das Blut, das uns reinigt von aller Schuld. In 1. Petrus 2, Vers 1 heißt, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und üble Nachrede. Wir können versuchen, etwas Gutes aus dem zu lernen, was wir empfinden. Neid vielleicht auch als einen Ansporn und eine Herausforderung zu betrachten. Zu überlegen, welche Schritte könnte ich unternehmen, um dahin zu kommen, wo der andere ist. Was hat er denn gemacht, um dahin zu kommen? Was könnte ich dazu beitragen, um dem einen Schritt näher zu kommen? Versetz dich einfach mal in den anderen hinein. Und ich habe was Interessantes gelesen, da hieß es, Neid sieht nur das Blumenbeet, nicht den Spaten. Das ist wirklich so. Neid sieht nur das Blumenbeet, nicht den Spaten. Das sieht das Endergebnis, was toll aussieht, aber es sieht nicht die Kraft und die Anstrengungen, die Leistungen, die da reingeflossen sind manchmal, um gewisse Dinge zu erreichen. Manche Sachen fliegen Leuten auch zu, das mag sein, aber vieles ist auch wirklich erarbeitet und da steckt viel dahinter. Und irgendwer hat es gestern gesagt, urteil nicht über Leute, in deren Schuhe du noch nie gelaufen bist. Und ich kann euch sagen, Leute, ich habe das manchmal gedacht, Leute in Leitungspositionen, wo jeder meint, kritisieren zu dürfen. Und also das muss man aushalten können. Ja, das muss man aushalten können. Ich könnte keine Politikerin sein, wirklich. Ich würde drunter zerbrechen, wenn Leute ständig so schlecht über mich reden würden und alles, was du sagst, ist immer verkehrt und es gibt immer jemand, der dagegen ist. Das muss man aushalten können. Und so denke ich, es ist immer leicht, neidisch zu sein, aber es ist manchmal auch gut, einen Blick dahinter zu werfen. Was bringt denn das noch mit sich? Was heißt es denn, wenn ich so eine Verantwortung trage? Was bedeutet es denn, wenn ich das hätte? Ja? Bin ich bereit, den gleichen Einsatz, die gleiche Leistung, die gleichen Opfer zu bringen wie der Betreffende? Ich habe mich mit Paul Bevan unterhalten und dann hat er gesagt, er reist mittlerweile sehr, sehr viel um die ganze Welt und er sagt, Leute wollen das nur, wenn sie das noch nie haben machen müssen. Weil er gesagt hat, wenn er manchmal einen Koffer sieht, dann meint er, er müsste brechen. Weil er denkt, nicht schon wieder weg von zu Hause, ständig neue Leute, ständig mit Leuten im Gespräch sein, ständig so, ne? Und Leute denken, ich hätte gerne einen Reisedienst, ja, um die ganze Welt. Und ja, aber er sagt, mach das mal. Das ist gar nicht so einfach. Also ihr versteht, was ich euch sagen will. Scheu dich auch nicht und sei nicht zu stolz, den Beneideten nach seiner Erfolgsstrategie zu fragen. Wenn du siehst, jemand macht was gut, einfach mal zu sagen, hey, wie bist du denn da hingekommen? Kann ich etwas von dir lernen? Und ganz ehrlich, ganz oft müssen wir dazu unseren Stolz überwinden. Ich habe das ja schon mal erzählt, wie ich das erste Mal in dem Mitarbeiterteam von Walter Penzhorn war und ich war als Pastorin da und da sind lauter Nicht-Pastoren und die sind alle besser im Prophetischen wie man selbst. Da fühlt man sich komisch, da muss man seinen Stolz überwinden, zu sagen, okay, wie funktioniert denn das bei dir? Und dann machst du erste Versuche und fühlst dich eigentlich total blamiert. Denkst, jetzt denken die wahrscheinlich, was ist denn das für eine Pastorin? Ja, oft ja nur Gedanken, die sich in unserem eigenen Kopf abspielen. Aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Manchmal geht es einfach darum, wir müssen unseren Stolz nach unten drücken und müssen sagen, Gott, ich bin hier, weil ich was lernen möchte. Und wenn es da jemand gibt, von dem ich was lernen kann, dann will ich demütig sein und mich da reingeben. Und diese Haltung segnet Gott. Und wenn ich denke, was da an Wachstum passiert ist in den letzten Jahren, ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, nicht zu schade zu sein, sich auch klein zu machen und zu sagen, ich bin bereit zu lernen und ich bin bereit, Ändere in deinem Leben, was du ändern kannst und lerne das Unabänderliche zu akzeptieren. Ich glaube, wir müssen es lernen, uns lerne es dich mit anderen zu vergleichen, ohne dich dabei selbst herabzusetzen. Es ist ja gar nichts Verkehrtes dran, hinzugucken, wo Leute Dinge gut machen, wo Gemeinde Dinge gut machen. Das ist total in Ordnung. Aber was wir dann machen, ist, dass wir uns dann schlechter fühlen, uns kleiner machen, ungute Gefühle kriegen und merken, das ist irgendwie nicht so effektiv. Und was wir machen sollten, ist Dinge einfach sehen können, sich dran freuen, stehen lassen und überlegen, was kann ich vielleicht dadurch auch lernen? Wie bringt mich das weiter? Interessant ist, dass wir eben immer das Gute sehen, was der andere hat und wir nicht. Lass uns den Spieß mal umdrehen und das Gute sehen, was wir haben, das, was uns einzigartig macht, was unseren Wert und unsere Qualität ausmacht. Und lass es dir gesagt sein, dein Wert verändert sich nicht, egal was du tust. Dein Wert ist nicht abhängig von dem, was du besitzt. Es ist nicht abhängig von dem, wie du aussiehst, was du weißt, was du leistest, was deine Fähigkeiten sind. Dein Wert ist von Gott bestimmt, ohne all diese Dinge. Und du warst ihm so viel wert, dass er Jesus gegeben hat, seinen eigenen Sohn, damit er in Beziehung mit dir leben kann. Was für einen Wert misst Gott jedem Einzelnen von uns bei? Unser Wert verändert sich nicht. Ich glaube, es ist gut, eine Haltung zu entwickeln, dem anderen zu erlauben, zu haben, was er besitzt und wir nicht. Wir können es lernen, dankbar zu sein für das, was wir haben. Dankbarkeit lässt uns reich beschenkt fühlen. Dankbarkeit lässt uns Frieden finden und zur Ruhe kommen. Nicht umsonst haben wir heute den Eingangsvers gehört, seid dankbar in allen Dingen und betet für alle, die in Verantwortung sind. Ja? Dankbarkeit ist ein ganz großer Schlüssel. Und letztendlich, und ich glaube, das ist das Grundlegende, was uns verändert, ist, wenn wir in der Beziehung mit Jesus leben, wenn wir leben, nah an seinem Herzen zu sein. Wenn ich mich selbst von Gott geliebt weiß, wenn ich lerne, was mein Wert ist in Gottes Augen, dann gibt es keinen Grund, auf andere neidisch zu sein. Und ich weiß, dass das leichter gesagt ist, wie es gelebt ist, und dennoch ist es die Wahrheit. Wenn ich weiß, wer ich bin in Jesus, und wenn ich weiß, wie Gott mich geschaffen hat, dann brauche ich nicht neidisch zu sein auf andere. Das geschieht, wenn wir nah mit Jesus leben, wenn wir nah an seinem Herzen sind. Nichts kann unser Innerstes so zur Ruhe führen wie er. Und ich glaube, dass das Ziel in all dem eben ist, Gottes Segen zu erfahren und zufrieden leben zu können. Und das machen wir, indem wir Neid und Missgunst überwinden. Und was sehr Schönes hat Paulus gesagt im Philipperbrief 2, die Verse 12 bis 13, da sagt er ganz bekannt: Und ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Heißt, Zufriedenheit ist keine Sache der äußeren Umstände. Zufriedenheit ist nicht abhängig von dem, was ich habe oder nicht habe, was ich meine, haben zu müssen oder zu sollen, sondern Zufriedenheit ist eine Haltung, die man lernen kann. Und diese Haltung nährt sich aus der Beziehung zu Gott, aus dem Nahleben an seinem Herzen und so gefüllt werden von Gott, dass wir es gar nicht nötig haben, ständig nach links und nach rechts zu schauen, was der hat oder die hat. Zufriedenheit entspringt zu der Nähe an Gottes Herzen. Und wir wollen gemeinsam nochmal das Lied miteinander singen. Mutig komme ich vor den Thron. Da heißt es, allein durch Gnade stehe ich hier. Und wir wollen dieses Lied singen, weil es da ja auch darum geht, will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel ein. Höre ich die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. Ja, nah an seinem Herzen sein hilft uns, Zweifel auf die Seite zu schieben. Nah an seinem Herzen zu sein hilft uns, wenn wir uns selbst verdammen wollen. Hilft uns, wenn wir in der Gefahr stehen, uns vergleichen zu wollen und schlechter dabei abzuschneiden. Und ich möchte uns einfach einladen, dieses Lied als eine Antwort zu singen auf das hin, was wir heute gehört haben, zu sagen, ja Gott, ich möchte mutig vor deinen Thron kommen, ich möchte das abgeben, was nicht gut ist in meinem Leben, ich möchte um Vergebung bitten, ich möchte mich ausrichten lassen von dir und ich danke dir, dass du der bist, der mich freispricht und dass ich deswegen mutig vor deinen Thron kommen kann.